Dr. Ted Hildebrandt, Altes Testament, Geschichte, Literatur und Theologie, Vorlesung Nummer 3. Die Überlieferung der Bibel von Gott an uns. Copyright-Warnzeichen 2020 Dr. Ted Hildebrandt. Dies ist die dritte Vorlesung von Ted Hildebrandt über die Geschichte, Literatur und Theologie des Alten Testaments. In dieser Vorlesung ging es um die Überlieferung der Bibel von Gott an uns. A-Quiz-Vorschau 0, 0 bis 2, 43. Woran arbeiten wir nächste Woche? Genesis 26 bis 50. Ihr werdet das Buch Genesis nächste Woche abschließen. Damit wäre das erledigt, und dann gibt es noch ein paar andere Dinge. Es wird einen Artikel von einem gewissen Seilhammer über kosmische Karten geben. Wo findet ihr den Artikel? Hat ihn schon jemand gehört? War er hilfreich? Gut, ihr werdet also Genesis 26 bis 50 und den Seilhammer-Artikel lesen. Außerdem werden wir uns diese Woche mit Unser Vater Abraham beschäftigen, und zwar mit ausgewählten Seiten. Wir werden nicht das ganze Buch lesen, sondern nur ausgewählte Seiten aus Unser Vater Abraham. Ihr werdet also mit Unser Vater Abraham und zwei Bibelversen zum Auswendiglernen arbeiten. Was haben wir noch nicht geschafft? Bibelrobics. Wir werden die Genesis Bibelrobics heute abschließen. Also, im Grunde genommen steht die Genesis-Lesung, Unser Vater Abraham, der Seilhammer-Artikel, Bibelverse zum Auswendiglernen und Bibelrobics auf dem Programm. Das sollte es für nächste Woche sein. Es wird 10 Fragen geben, jede mit 10 Punkten. Falls jemand eine Frage verpasst, ich glaube, es gab ein Fußballspiel oder ähnliches, hat er eine Woche Zeit, sie nachzuholen. Ich kann die Fragen also erst ab dem darauffolgenden Donnerstag zurückgeben. Ich versuche, sie Donnerstagabend oder Freitagmorgen zurückzugeben, sodass ihr sie voraussichtlich nächsten Freitag zurückbekommt. Wir schreiben dann jeden Donnerstag Quiz und nach etwa 5 Quiz findet eine Prüfung statt. Jemand fragt nach, nein, das ist die Prüfung. Man muss sowohl in der Prüfung als auch in den Quiz eine bestimmte Punktzahl erreichen, um am Honors-Programm teilnehmen zu können. Also die Aufgabe für nächste Woche. Und vergesst nicht, die $10 für die Kursmaterialien abzugeben. Lasst das nicht verstreichen, sonst verdoppelt sich der Preis nächste Woche. Ich glaube, es ist nächsten Donnerstag oder so fällig, also gebt das Geld so schnell wie möglich ab. B-Bibel, von Gott zu uns, 2, 44 bis 3, 58. Heute erwartet euch eine der schwierigsten Vorlesungen in diesem Kurs. Warum behandle ich das schon im ersten Studienjahr? Ich möchte ehrlich zu euch sein und euch verständlich machen, wie die Bibel von Mose und Jesaja bis zu uns gelangte. Anstatt diese Zusammenhänge unerwähnt zu lassen, landet ihr im universitären Kontext, wo der Professor behauptet, die Bibel sei voller Fehler, und ihr habt keine Ahnung, wovon er spricht. Ich möchte euch diese grundlegenden Kategorien vorstellen. Das Material, über das ich heute spreche, ehrlich gesagt, es gibt ganze Kurse zur Kanonisierung. Es gibt ganze Kurse, ich selbst habe ganze Kurse zur Textkritik belegt, und ich vermittle euch in etwa 30 Minuten, was einen ganzen Kurs füllt. Ich versuche, es einfach zu erklären, aber es fällt mir schwer, euch das zu vermitteln. Mir ist es wirklich wichtig, euch darüber zu informieren, damit ihr im Voraus wisst, worum es geht. Heute wird es also ein sehr faktenreicher Tag. In einigen Vorlesungen, insbesondere wenn wir uns mit der Genesis befassen, wird vieles meine persönliche Meinung und meine Interpretation der Texte in diesem Kontext widerspiegeln. Was wir heute besprechen, ist jedoch nicht wirklich meine Meinung, sondern basiert auf den Fakten der Handschriften, und wir werden versuchen, damit zu arbeiten. C. Heiligsprechung 3, 59 bis 5, 53. Also, Kanonisierung, wir haben das letzte Mal darüber gesprochen und im Grunde gesagt, dass Petrus beispielsweise im Fall von Petrus und Paulus sagte, Paulus, Schriften stünden auf derselben Stufe wie die Heilige Schrift. Er sagte, sie verfälschen Paulus' Briefe, wie sie es auch mit den anderen Schriften tun, daher akzeptierte Petrus die Paulusbriefe automatisch als autoritativ, und Paulus akzeptierte, dass Petrus diese Briefe als autoritativ anerkannte. Übrigens, dauerte es eine Weile, bis die Kirche alle Paulusbriefe gesammelt hatte? Paulus schrieb Briefe an die Gemeinde in Kolossä. Diese Gemeinde bewahrte die Briefe auf und andere wussten nicht einmal, dass Paulus sie geschrieben hatte. Mit anderen Worten, hatte Jesus ein neues Testament? Nein. Hat einer der Apostel jemals das gesamte Neue Testament gesehen? Nein. Sie schrieben ihre Bücher und dann wurden sie veröffentlicht und mussten verbreitet werden. Ist Ihnen bewusst, wie aufwendig diese Verbreitung war? Sie fragen sich vielleicht, warum haben Sie nicht einfach jedem eine Kopie per E-Mail geschickt? Das hätten Sie tun sollen, es dauerte tatsächlich sehr lange, bis es sich ausbreitete und von Ort zu Ort gelangte. Petrus akzeptierte also Paulus' Bücher. Kannte Petrus alle Schriften von Paulus? Unmöglich. Paulus hatte Verschiedenes geschrieben, Petrus kannte einige davon, aber zweifellos nicht alle. Hier ist ein weiteres Beispiel mit Daniel. Daniel lebte zur selben Zeit wie Jeremia. Er war mit Nebukadnezar in Babylon, in der Löwengrube und so weiter. Daniel sagt, Jeremia sagte, Gott habe ihm gesagt, wir würden 70 Jahre in Babylon sein, denn 9,2.24, Daniel zitiert also Jeremia und sagt, Gott habe ihm dies gesagt und akzeptiert dessen Autorität sofort. Er akzeptiert es ohne Zögern und sagt, wir würden 70 Jahre hier sein. Mussten die jüdischen Schriften damals auch gesammelt und verbreitet werden? Das braucht natürlich Zeit. Die Kriterien für die Heiligsprechung, behauptet es, von Gott zu stammen? 5,54,7,30. Nun werden manche Bücher akzeptiert, andere nicht. Wie wurde entschieden, ob ein Buch in den Kanon aufgenommen wurde und welche abgelehnt wurden? Dafür gibt es bestimmte Prinzipien, und so kommen wir zu den Kriterien. Das erste Hauptkriterium im Kanonisierungsprozess, also die Kriterien für die Aufnahme eines Buches in den Kanon, die Heilige Schrift, lautet, ist das Buch von Gott inspiriert, anders gefragt. Behauptet das Buch, im Namen Gottes zu sprechen, steht dort zum Beispiel, so spricht der Herr? Behauptet das Buch Jesaja, im Namen Gottes zu sprechen? Ja. Sagt Mose, Gott hat es mir gesagt, und ich habe es aufgeschrieben? Auch Mose sagt das. Die Bücher bezeugen, dass Gott gesprochen und der Autor es aufgeschrieben hat. Jeremia, so spricht der Herr hat mir dies gesagt, Ezechiel hat Visionen von Gebeinen, von trockenen Gebeinen, die sich wieder zusammenfügen. Hesekiel sieht die Knochen und behauptet, Gott habe ihm diese Vision gezeigt. Denken Sie nun einmal über diese Kriterien nach. Sind sie ausreichend, um festzustellen, welche Bücher maßgebend sind und welche nicht? Gab es Bücher, die behaupteten, im Namen Gottes zu sprechen, die aber wahrscheinlich nicht berücksichtigt wurden? Sagten manche Propheten, so spricht der Herr, ohne wahre Propheten Gottes zu sein? Ja. Gab es viele falsche Propheten? Ja. Reicht dieses Kriterium allein also aus, um Kanonizität zu begründen, oder benötigen wir weitere Kriterien? E-Kanonisierungskriterien, wurde es von einem Propheten Gottes verfasst? 7,31-8,28. Ein weiterer Faktor, den man berücksichtigen kann, ist, wurde es von einem Propheten verfasst? Wenn es von jemandem wie Jesaja geschrieben wurde, sagt man dann, Jesaja war ein guter Kerl, ein Prophet Gottes, ein wirklich guter Mann. Angenommen, es wurde von einem Propheten geschrieben und ich behaupte, ich hätte es verfasst. Ich sage, ich bin ein Prophet von Ahab und Isabel und habe dieses Buch geschrieben, würden Sie es in Ihren Kanon aufnehmen? Nein. Wäre es vielleicht eine sehr interessante Lektüre? Wahrscheinlich schon, aber Sie würden es nicht in den Kanon aufnehmen, weil es wahrscheinlich von einem Baalpropheten stammt. Es gab 400 Baalpropheten. Mit anderen Worten, man muss sich fragen, wie steht es um den Charakter des Verfassers? Jesaja, Jeremia, Mose, Samuel, David, die Psalmen. Man fragt sich also, wurde es von einem Propheten Gottes geschrieben? Wurde es von einem Mann oder einer Frau Gottes geschrieben? Was wissen Sie über diese Person? Das ist eine Kontroll- und Ausgleichsmaßnahme. F-Kriterien für die Kanonisierung, stimmt sie mit früheren Offenbarungen überein? 8,29-9,04. Stimmt es mit früheren Offenbarungen überein? Wenn man ein Buch schreibt und mittendrin steht, wisst ihr, Jehova ist in Ordnung, aber Baal ist besser, wird es dann in den Kanon aufgenommen oder verworfen? Verworfen. Warum? Weil es früheren Offenbarungen widerspricht, denn Gott sagte, ihr sollt den Herrn, euren Gott, anbeten und ihm allein dienen. Wenn also ein Buch erscheint und behauptet, Baal sei der Richtige, muss man sich fragen, widerspricht das früheren Offenbarungen? Das wird dann zum Kriterium dafür, ob ein Buch kanonisch und als heilige Schrift anerkannt wird. Die Kriterien für die Heiligsprechung, geschieht sie mit der Macht Gottes? 9:05-9:59. Hier ist noch eine Frage, hat es die Kraft Gottes in sich? Das ist natürlich subjektiv. Besitzen bestimmte Bücher die Kraft Gottes? Verändert das Lesen der Heiligen Schrift dein Leben? Ja. Die Bücher haben Kraft. Aber wenn du dein Mathebuch liest, frag dich, hat es die Kraft, dich zu verändern? Die meisten von euch sagen, ich habe das Mathebuch gelesen, ihr denkt vielleicht, ein Mathebuch zu lesen, ist fast schon ein Widerspruch in sich, aber wisst ihr, was ich meine? Es dringt nicht in die Seele ein. Ich habe ja vorhin Elie Wiesels Buch Die Nacht erwähnt. Hat das schon jemand gelesen? Berührt euch dieses Buch tief in der Seele? Und jetzt frage ich euch, bewegen euch die Bücher der Heiligen Schrift? Ist da die Kraft Gottes spürbar? Die Antwort ist, ja, aber das ist subjektiv. H-Kriterien für die Heiligsprechung, wurde es vom Volk Gottes akzeptiert? 10:00-10:50. Hier ist ein weiteres Kriterium, wurde es vom Volk Gottes angenommen? Anders gefragt, hat das Volk Gottes das Wort Gottes angenommen? Wer war im Alten Testament das Volk Gottes? Die Juden. Haben die Juden im Alten Testament, das Volk Israel, die 12 Stämme, diese Bücher als Kanon angenommen, als von Gott selbst gesprochen oder verkündet? Woher haben wir als Christen also unser Altes Testament? Von Jesus und den Aposteln? Nein, der alttestamentliche Kanon stammt vom Volk Gottes im Alten Testament, dem jüdischen Volk. Sie haben uns den alttestamentlichen Kanon überliefert. Hatten Sie entschieden, welche Bücher in den Kanon gehören und welche nicht? Sie haben diese Entscheidung getroffen und waren die Experten auf diesem Gebiet. I Antilegomena, Bücher, gegen die gesprochen wird, Sprüche, Esther, 10:51-11:52. Diese Bücher heißen Antilegomena. Was bedeutet Anti? Anti heißt gegen. Anti bedeutet gegen. Lego, sind hier griechische Studenten anwesend? Lego bedeutet sprechen. Es handelt sich also um die Bücher, gegen die gesprochen wurde. Die Antilegomena sind die Bücher, gegen die gesprochen wurde. Es gibt 5 dieser Bücher. Diese 5 Bücher wurden vom jüdischen Volk abgelehnt. Das jüdische Volk hatte Fragen dazu, und deshalb wurden sie abgelehnt, Antilegomena. Was ist nun das Problem mit diesen 5 Büchern? Akzeptieren die Juden diese 5 Bücher heute? Ja, sie akzeptieren sie, aber sie wurden einst in Frage gestellt. Ist es hilfreich zu wissen, dass die Juden diese Bücher hinterfragten? Waren die Juden vorsichtig bei der Auswahl der Bücher, die sie in den Kanon aufnahmen? Es war nicht einfach bumm, und man war automatisch dabei. Sie hinterfragten die Bücher und gingen sorgfältig vor. J. Antilegomena, warum wurde das Buch der Sprüche in Frage gestellt? 11:53-19:42. Wer hat hier eine Bibel? Können wir Sprüche Kapitel 26 lesen? Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, werden wir sie heute oft benutzen. Sprüche Kapitel 26, Vers 4 könnte dann jemand, der etwas eigensinniger ist, Sprüche Kapitel 26, Vers 5 lesen? Sie liest Sprüche Kapitel 26, Vers 4 und er liest Sprüche Kapitel 26, Vers 5. Also, konzentrieren wir uns zunächst auf Sprüche 26,4. Dort heißt es, antworte einem Narren nicht nach seiner Torheit, damit du ihm nicht gleich wirst. Wenn du also einem Narren begegnest, solltest du ihm antworten? Nein, es heißt, antworte einem Narren nicht nach seiner Torheit, denn wenn du antwortest, wirst du ihm gleich. Übrigens, kennen Sie das? Da kommt jemand auf mich zu, stellt eine dumme Frage, und ich denke mir, bevor ich antworten kann, verstricke ich mich selbst in dessen Dummheit. In den Sprüchen Salomos, Kapitel 26, Vers 4 heißt es, antworte einem Narren nicht nach seiner Torheit, damit du ihm nicht gleich wirst. Was sagt nun Sprüche 26,5? Antworte einem Narren gemäß seiner Torheit, damit er sich nicht selbst für weise hält. Da stellt sich die Frage, widersprechen sich diese beiden Verse? Übrigens, du kannst das mit nach Hause nehmen und deinen Eltern erzählen, hey, mein Bibelprofessor hat mir einen Widerspruch in der Bibel gezeigt, und siehe da, diese beiden Verse widersprechen sich. Der eine sagt, man solle einem Narren nicht gemäß seiner Torheit antworten, und der nächste Vers sagt genau das Gegenteil. Die Bibel enthält Widersprüche, das lernen wir am Gordon College. Gibt es da einen Widerspruch? Ja, aber das Wort des Herrn ist unfehlbar. Wisst ihr jetzt, woher er das hat? Wenn ihr jemals eine Quelle sucht, die euch Gottes Wort erklärt und seine Unfehlbarkeit immer und immer wieder betont, gefühlt 1 Million Mal, genauer gesagt 176 Mal. Welches Kapitel der Bibel hat 176 Verse? Weiß das jemand? Es ist das längste Kapitel der Bibel. Psalm 119 steht genauso, wie er gesagt hat, das Wort des Gesetzes ist unfehlbar, und das wiederholt sich 176 Mal. Psalm 119. Frage, gibt es hier einen Widerspruch? Hören wir auf, Bibelverse zu zitieren, und schauen wir uns diese Verse an. Diese Verse widersprechen sich. Schüler, ich möchte kurz etwas zur Kontraktion sagen. Meine Bibel ist auf Portugiesisch und Englisch und in der portugiesischen Version ergab es Sinn. Gut, was sagt die portugiesische Version? Okay, dort steht, antworte nicht auf die Torheit mit Torheit, wie er sie hat, sonst machst du dich ihm gleich. Antworte ihm mit der Torheit, die er verdient, sonst wird er sich für weise halten. Hildebrands Antwort, gut. Sehen Sie, was Sie da gemacht haben. Wollten Sie den Vers erklären? Ist das jetzt eine Übersetzung oder eine Erklärung? Es ist eine Erklärung. Das steht nämlich nicht im wörtlichen Hebräischen. Dort heißt es, Entschuldigung, antworte keinem Narren. Mit anderen Worten, war den Portugiesen bewusst, dass es hier einen Widerspruch gab? Sie haben eine Erklärung verfasst, um den Vers abzuändern und so weiter. Genau das haben sie getan. Nun, ich sage Folgendes, gibt es da einen Widerspruch? Ja. Handelt es sich hier um Weisheitsliteratur? Die Weisheitsliteratur fragt, soll man einem Narren antworten oder nicht? Gibt es einen Zeitpunkt, an dem man einem Narren antworten sollte und einen Zeitpunkt, an dem man es lassen sollte? Wart ihr schon mal in solchen Situationen? Ist es manchmal angebracht, einem Narren entsprechend seiner Torheit zu antworten? Ja, was ist schlimmer, als ein Narr zu sein? Sich selbst für weise zu halten. Wenn ihr also einen Narren seht, der in Arroganz abgleitet und ihr nicht antwortet, wird er sich selbst für weise halten. Die Bibel sagt, haltet ihn davon ab, schlimmer als ein Narr zu werden, indem er sich selbst für weise hält. Wenn er aber ein Narr ist und nur dumme Fragen stellt und ihr in die Falle tappt, antwortet ihm nicht entsprechend seiner Torheit. Mit anderen Worten, die Verse 4 bis 5 aus Sprüche 26 widersprechen sich in diesem Punkt. Was bedeutet das für euch als Leser? Muss man weise und urteilsfähig sein, um zu wissen, wann das zutrifft? Anders gefragt, ist das der Sinn von Weisheit, diese Konflikte zu erkennen und zu sagen, hey, ich muss weise genug sein, um zu wissen, wann ich antworten soll und wann nicht. Das ist Teil der Weisheit. Die Juden akzeptieren also das Buch der Sprüche, und ich persönlich finde, das ist mein Spezialgebiet, dass die Sprüche eines der schönsten Bücher der Welt sind. Ich liebe diese kleinen Rätsel darin. Sie bringen die Leute einfach zum Staunen, und wenn sie die Bibel nicht kennen, kann man sie damit ganz schön auf die Palme bringen. Schlag diesen Vers nach, Mama, lies diesen und dann jenen. Widersprechen sie sich nicht, und dann schau dir einfach ihre Reaktion an. Ich möchte, dass du einiges von dem Ballast abwirfst, der dich belastet. Lies den Bibeltext. Nein, nimm nicht Psalm 119. Der ist ganz woanders. Lies die Verse selbst. Sie widersprechen sich. Daran führt kein Weg vorbei. Sie widersprechen sich. Ich meine, lies den ersten Teil von Vers 4 und Vers 5, Teil A, sie widersprechen sich. Wenn du das nicht siehst, musst du es sehen. Übrigens, haben die Juden das gesehen? Ja, haben sie. Deshalb haben sie sich gegen diese Bücher ausgesprochen, weil sie den Widerspruch erkannten. Du musst also den Widerspruch erkennen. Antworte einem Narren nicht, heißt es im nächsten Vers, antworte einem Narren. Das sind zwei widersprüchliche Aussagen. Sie können nun versuchen, den Konflikt zu lösen, aber Sie müssen ihn erst einmal erkennen, um ihn lösen zu können. Wenn Sie den Konflikt nicht erkennen, gibt es auch nicht zu lösen. Was ich damit sagen will, Sie müssen den Konflikt erkennen. Die Juden haben ihn erkannt. Fast jeder, der das liest, erkennt ihn, Sie müssen ihn auch erkennen. Sie müssen sich ein wenig aufrütteln lassen, damit Sie an seiner Lösung arbeiten und zu einer Lösung gelangen können. Ja, es kommt auf den Narren an. Es hängt von der Situation ab, daher ist eine pauschale Antwort hier nicht angebracht. Es bedeutet, dass man spontan entscheiden muss. Es fordert dein Urteilsvermögen. Es heißt, du hast zwei Möglichkeiten, du musst entscheiden, wann du diese anwendest und wann nicht, kommen wir zum nächsten Punkt. K. Antilegomena, warum wurde Hesekiel befragt? 19, 43, 21, 23. Warum kritisierten einige Juden das Buch Ezechiel? Weil Ezechiel in den Kapiteln 40 bis 48 von einem Tempelbauwerk spricht, das zu groß für den Tempelberg ist. Wissen Sie, was der Tempelberg ist? In Jerusalem gibt es einen Ort mit einer goldenen Kuppel, das ist der Tempelberg. Ezechiel beschreibt den Tempelberg als viel zu groß. Der Tempelberg bietet nicht genug Platz für das, was er beschreibt. Die Juden argumentieren daher, dass dies nicht möglich ist. Wenn man dieses kilometerlange Tempelbauwerk dort oben auf dem Tempelberg errichten will, ist der Tempelberg nicht groß genug. Er kann es nicht tragen. Einige Juden, die in Israel leben und Jerusalem kennen, wissen, dass das Bauwerk viel zu groß ist. Ist das verständlich? Deshalb stellten sie die Beschreibung in Frage. Die Lösung liegt in der Frage, welchen Tempel meint Ezechiel? Es ist der zukünftige Tempel. Wird sich die Geografie Palästinas verändern? Wird der Ölberg sich spalten? Ja. Es wird also eine geografische Veränderung geben, und was er beschreibt, liegt in der Zukunft. Der zukünftige dritte Tempel, der noch kommen wird, wird mit einer gewaltigen Erdbewegung einhergehen. Offenbar wird der Tempel größer sein als jetzt. Aber man muss in die Zukunft blicken. Er wird jetzt nicht mehr passen. Es wird geologische Umwälzungen geben müssen. Sagt die Bibel eigentlich, dass es in der Endzeit geologische Umwälzungen geben wird? Ja. Also alles gut. Sie stellten Hesekiel wegen der Größe des Tempels in Frage. Aber das ist in Ordnung, da es sich um die Apokalypse in der Zukunft handelt. El Antilegomena, warum wurde Esther befragt? 21, 24 bis 22, 26. Warum wurde das Buch Esther in Frage gestellt? Man sagte, Esther ist eine Frau, wir mögen keine Frauenthemen, also schaffen wir das Buch ab, Scherz. Aber warum wurde das Buch Esther überhaupt in Frage gestellt? Sind die Juden wirklich stolz auf Gottes Namen, Jahwe oder Jehova? Für sie ist das von großer Bedeutung. Im Buch Esther kommt der Name Jehovas kein einziges Mal vor. Die Juden lasen das Buch Esther und sagten, wisst ihr, in diesem Buch wird der Name Gottes nie erwähnt. Übrigens, ist Gott im Buch Esther allgegenwärtig? Ja. Gott ist überall präsent, aber sein Name wird nie genannt. Deshalb stellten die Juden das Buch Esther in Frage. Haben die Juden das Buch Esther überhaupt anerkannt? Feiern sie sogar Purim, um an Esthers Rettung der Juden vor dem persischen Völkermord zu erinnern? Purim ist bis heute ein bekanntes Fest, darauf kommen wir später zurück. Das Buch Esther wurde zwar angezweifelt, aber dennoch akzeptiert, obwohl es den Namen Gottes nicht erwähnte. Im Antilegomena, warum wurde der Prediger angezweifelt? 22, 27, 26, 51. Was ist denn das Problem mit dem Buch Prediger? Meine Mutter hat mir tatsächlich mal einen Vortrag darüber gehalten. Sie meinte, du behandelst doch nicht etwa den Prediger an der Uni, oder? Und ich sagte, nein, Mama, schon gut, wir kommen da nie hin. Sie meinte, ach, ich verstehe das Buch einfach nicht. Ich weiß nicht, warum das in der Bibel steht, und dann redete sie sich in Rage. Warum haben die Leute so ein Problem mit dem Buch Prediger? Es ist doch ein richtiger Spaßverderber. Wir sind schließlich Christen, also müssen wir doch immer fröhlich sein. Was ist denn die Hauptaussage des Buches Prediger? Die Hauptaussage ist Eitelkeit, Eitelkeit und noch mehr Eitelkeit. Im Buch Prediger heißt es, nichts, nichts, alles ist sinnlos. Frage, sagen wir als Christen gern, das Leben sei sinnlos? Nein, denn wir sind Christen und für uns muss alles zusammenpassen. Aber haben einige von euch in entscheidenden Lebensphasen die Sinnlosigkeit des Lebens gespürt? Ja. Das Buch Prediger drückt das aus. Deshalb liebe ich dieses Buch. Meine Mutter hasst es. Wie schaffen es manche Leute eigentlich, das Buch Prediger zu ignorieren? Tut es nicht so. Aber genauso machen es manche, sie greifen sich das letzte Kapitel. In Kapitel 12 heißt es, fürchte Gott und halte seine Gebote, das ist die ganze Pflicht des Menschen. Hat jemand von euch schon mal gehört, dass der Prediger als eitel, eitel und alles eitel dargestellt wird? Das ist doch absurd. Aber am Ende kommt er doch zu dem Schluss, fürchte Gott und halte seine Gebote, 11 Kapitel voller Unsinn, und dann, in Kapitel 12, macht er alles wieder gut, indem er sagt, fürchte Gott und halte seine Gebote, habt ihr den Prediger schon mal so gelehrt gehört? 11 Kapitel voller Sinnlosigkeit, und dann bringt Kapitel 12 alles auf den Punkt. Ich möchte euch fragen, wird Gott 11 Kapitel in seine Bibel schreiben, die nur Schlechtes beschreiben, damit wir uns an das Gute klammern können? Ich möchte, dass ihr darüber nachdenkt, die ersten 11 Kapitel anzunehmen. Wird es Zeiten in eurem Leben geben, in denen ihr wissen müsst, dass einer der weisesten Männer, die je gelebt haben, die Sinnlosigkeit des Lebens gespürt hat? Er empfand das Leben als flüchtig. Dann schaut ihr euch um und merkt, dass es so viel vom Leben gibt. Ich möchte, dass ihr das annimmt, anstatt es zu ignorieren, denn ehrlich gesagt werdet ihr das an verschiedenen Punkten in eurem Leben spüren. Nein, das Leben ist nicht nur ein einziges glückliches Dasein, ich liebe Jesus, alles ist super. Vielleicht für euch mit 18, aber ich habe einen 22-Jährigen zu Hause, der den Krieg erlebt hat. Er ist kein fröhlicher Jesus-Fan, weil er gesehen hat, wie seine Kameraden in Stücke gerissen wurden. Was ich damit sagen will, seid vorsichtig mit eurem Christentum. Der Prediger kann deinen Horizont erweitern und dir helfen, einige der großen Fragen des Lebens zu verstehen, die manche Menschen zutiefst erschüttern. Wenn du immer nur den fröhlichen Jesus präsentierst, werden dich manche als oberflächlich und banal abtun. Sie werden auch Jesus selbst ablehnen, weil sie behaupten, er habe nichts wirklich Wichtiges zu sagen. Ich möchte dir sagen, kann Jesus die Sinnlosigkeit des Lebens ansprechen? Ja, das kann er. Aber du musst das verstehen, annehmen und dich darauf einlassen, um Jesu Erlösung zu erkennen. Denn Jesus spricht zum tiefsten Inneren des Menschen. Denk an Elie Wiesels »Die Nacht«. Also, das Buch Prediger ist ein wunderbares Buch, werfen Sie die ersten 11 Kapitel nicht weg. Hören Sie sich den alten Song der BYRDS an. Es gab nach dem Bürgerkrieg eine Musikgruppe namens The Birds, die sang, alles hat seine Zeit, es gibt eine Zeit zu geboren werden, es gibt eine Zeit zu sterben. Es gibt eine Zeit für, denken Sie darüber nach, denken Sie an Hildebrand im Bürgerkrieg mit seinen Musketen, der den Song der BYRDS sang. Aber die BYRDS haben einen wunderbaren Song dazu gemacht, Tern, 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 eine Zeit zu geboren werden und eine Zeit zu sterben, es gibt eine Zeit für Frieden, es gibt eine Zeit für, was? Und für Gordon College, das wird Ihnen gefallen, es gibt eine Zeit für Frieden, 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 leben wir Frieden? Der Prediger sagt, es gibt eine Zeit für Frieden und eine Zeit wofür? Eine Zeit für Krieg, es gibt eine Zeit zum Geborenwerden und eine Zeit zum Sterben, es ist ein sehr interessantes Gleichgewicht. Manchmal gefällt uns nur eine Seite der Medaille. Doch das Buch Prediger ist ein wunderbar ausgewogenes Werk. In Antilegomena, warum wurde das Hohelied in Frage gestellt? 26, 52 bis 30, 36. Das andere Buch, über das meine Mutter mir Vorträge gehalten hat, ist das Hohelied. Es heißt einfach Hohelied. Das bringt man Studenten doch nicht bei, oder? Und die Antwort ist, nein, Mama, so weit kommen wir nie. Also, das Hohelied beschreibt Christi Liebe zu seiner Gemeinde, dargestellt in den Bildern einer Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau. Glaubst du das? Viele der frühen Christen haben es so gelehrt. Sie behaupteten, das Hohelied sei die Liebesbeziehung Christi zur Gemeinde. Ist das Hohelied ein Liebeslied? Ich wurde einmal beauftragt, den Kommentar von Jamison, Fawcett und Brown zu überarbeiten. Das ist ein bekannter alter Bibelkommentar. Ich sollte das Hohelied aktualisieren und den Kommentar vom 19. Jahrhundert bis ins 20. Jahrhundert bringen. Ich las ihn also durch und wusste, dass er schlecht war, aber nicht so schlecht. Es gibt da einen Ort namens Ugarit. Wenn das Israel ist, dann liegt nördlich davon, etwas oberhalb von Israel, ein Ort namens Ugarit. Dort wurden Tontafeln aus der Zeit um 1200 vor Christus gefunden, in einer Sprache namens Ugaritisch, die ich leider lernen musste. Ugaritisch ist reich an Bildsprache, und raten Sie mal, womit diese Bildsprache sehr ähnlich ist. Mit der Bildsprache im Hohelied. Wissen wir, was er mit all den Lilien und Pflanzen meint? Wissen wir jetzt, was das bedeutet? Ja, das wissen wir. Ist das Hohelied wirklich, wie soll ich sagen, ein sehr erotisches Buch? Und die Antwort ist, ja. Das Gute daran ist übrigens, dass vieles auf Bildsprache basiert, so dass man nicht genau weiß, wovon die Rede ist, und das ist wahrscheinlich auch gut so. Aber worauf ich hinaus will, ja. Sie denken jetzt vielleicht, Hildebrand, das erfindest du doch nur, ich erfinde das nicht, das ist die Wahrheit, und wir wissen, was diese Bilder zeigen, sie sind sehr, sehr, sehr explizit. Übrigens, wer hat Sex erfunden? Gott. Was Sie hier sehen, ist also eine wunderschöne romantische Beziehung. Hat Ihre Generation damit eigentlich ein Problem? Ich nenne es das Jahrzehnt der Dekadenz. Wann werdet ihr eigentlich erwachsen? Mit 14, 15. Die Leute heiraten erst mit über 20, ihr habt also noch 10 Jahre Zeit. Hat das nicht ein riesiges Problem in unserer Kultur geschaffen, was das Thema Sexualität angeht? Im Hohelied heißt es, nein, es ist wunderschön. Es ist eines der schönsten Dinge im Leben. Die Bibel beschreibt es einfach als Bäume und Blumen, und das ist doch in Ordnung. Apropos, hatten die Juden Probleme mit dem Hohelied? Die Juden wussten, worum es ging. Diese Typen tragen alle ihre schwarzen Hüte und Lockenstäbe. Ich frage mich nur, ob sie die Bedeutung kannten. Sie kannten sie und stellten in Frage, ob es in die Bibel gehörte. Wurde das Hohelied also in die Bibel aufgenommen? Ja, aber es gab einige Fragen dazu, das ist alles, was ich sagen wollte. Diese 5 Bücher werden also als Antilegomena bezeichnet. Dies ist der Kanon des Alten Testaments, die anerkannten Bücher. Wer hat uns den Kanon des Alten Testaments überliefert? Das Volk Gottes im Alten Testament. Wer war das Volk Gottes im Alten Testament? Die Juden. Die Juden haben uns also den Kanon des Alten Testaments überliefert. Haben die Juden selbst 5 ihrer eigenen Bücher in Frage gestellt? Nein, sie wurden nicht einfach automatisch akzeptiert. Sie stellten sie in Frage. Dies sind die Antilegomena. Sie stellten die Sprüche, den Prediger, das Buch Esther, das Hohelied und das Buch Ezechiel in Frage. Dies sind also die Antilegomena. O Apokryphen oder deuterokanonische Bücher 30, 37, 35, 18. Nun zu den alttestamentlichen Apokryphen. Was genau sind die alttestamentlichen Apokryphen? Es handelt sich dabei um Schriften, die von der katholischen Kirche anerkannt werden, von Protestanten im Allgemeinen jedoch nicht. Dazu gehören beispielsweise die Makkabäerbücher. Hat jemand schon einmal von den Makkabäerbüchern gehört? Makkabäer 1 und 2, Bel und der Drache, die Weisheit Ben-Siraks, die Weisheit Salomos und andere. Sind die Apokryphenschriften eigentlich wichtige Lektüre? Ja, unbedingt. Das Alte Testament begann mit den Schriften Moses. Die Frage nach dem genauen Zeitpunkt seiner Entstehung 1400 oder 1200 vor Christus ist Gegenstand einer großen Debatte. Wann endet das Alte Testament? Ich nenne es immer Malachi, den letzten der italienischen Propheten. Malachi beendet es jedenfalls um 400 vor Christus. Was geschah zwischen 400 vor Christus und Jesus? Was geschah zwischen 400 vor Christus und dem Jahr Null? Erzählt uns das Alte Testament etwas über Ereignisse nach 400 vor Christus, also nach Maleachis Prophezeiungen? Nein. Da ist nichts, null. Die apokryphen Schriften stammen aus dem 400-jährigen Zeitraum zwischen Malachi und Jesus. Eines dieser Bücher, das ich im Neuen Testament behandle, ist das Buch der Makkabäer. Darin geht es um Antiochus Epiphanes, eine Art Pseudo-Antichrist, der Juden tötet und Gräueltaten begeht. Die Makkabäer, die sogenannten Hämmer, erheben sich und schlagen die Syrer nieder. Die Syrer attackieren die Juden, und die Juden rächen sich. All dies ist im Buch der Makkabäer, ca. 167 vor Christus, aufgezeichnet. Nun zur Frage, gehört das zum Wort Gottes oder nicht? Es ist wirklich interessante und wichtige Geschichte. Ihr wisst ja alle, dass die Makkabäer gegen den Syrer Antiochus Epiphanes kämpften und ihn besiegten. Sie reinigten den Tempel und feierten die Reinigung von dieser antichristlichen Gestalt, Antiochus, mit einem Lichterfest. Sie nannten es das Lichterfest. Ihr kennt es sicher auch, es heißt Happy Wars. Ihr seid Juden. Happy Wars? Happy Chanukah. Woher kommt Chanukah eurer Meinung nach? Chanukah stammt von den Makkabäern. Um 167 vor Christus, die Details sind für uns in alttestamentlicher Zeit nicht wichtig, aber ich sage, das Buch der Makkabäer ist eine wichtige Lektüre. Es ist faszinierend, aber ist es das Wort Gottes? Das sind zwei verschiedene Fragen. Also, es ist eine wichtige Lektüre. Haben die Juden die Apokryphen als Wort Gottes anerkannt? Sind die Apokryphen Teil des jüdischen heiligen Kanons? Die Antwort lautet, nein. Woher stammt unser alttestamentlicher Kanon? Vom jüdischen Volk. Das jüdische Volk akzeptiert die Apokryphen nicht und deshalb akzeptieren wir sie auch nicht. Die Apokryphen sind zwar eine sehr interessante Lektüre, aber sie stehen nicht auf der Ebene des Wortes Gottes und das akzeptieren wir Protestanten größtenteils nicht. Es gibt einige Widersprüche zu anderen Teilen der Heiligen Schrift und ähnliches, aber ich empfehle dennoch, sie zu lesen. Sie sind faszinierend. Es gibt die Überlieferung, dass diese Bücher zusammen mit der Septuaginta, ca. 150 vor Christus, und der lateinischen Vulgata, 400 NCHR, aufgenommen wurden. Man hat also viel mit der Vulgata gemacht. Sie waren darin enthalten. Viele glauben heute, sie seien neben den kanonischen Büchern aufbewahrt worden, als wichtige Lektüre, aber separat. Man sagt jedoch, sie seien separat aufgenommen worden und dann plötzlich in die Vulgata integriert worden. Einige der Lehren, die die römisch-katholische Kirche vertritt, die Protestanten aber ablehnen, sind in den Apokryphen enthalten. Übrigens war das Konzil von Trent 1545 das erste Konzil, das die Apokryphen ausdrücklich anerkannte. Ich kenne das genaue Datum nicht, aber es war im 15. oder 16. Jahrhundert nach Christus. Ist das etwas spät? 1500 n. Christus, das ist etwas spät. Was ich sagen will, ist, dass dies eine Reaktion gegen den Protestantismus war. Die Juden akzeptieren sie nicht. Sie lesen Ben Sirach. Die Juden sind Experten für die Apokryphen, da diese ihre Geschichte über einen Zeitraum von 400 Jahren erzählen, doch sie erkennen sie nicht als heilige Schrift an. Darüber gibt es große Debatten. P. Pseudepigrapha 35, 19 bis 38, 51. Pseudepigraphen. Was bedeutet Pseudo? Wenn etwas Pseudo ist, ist es falsch. Die Pseudepigraphen sind also die falschen Schriften, die niemand anerkennt. Es sind Schriften, die allgemein als Fälschungen gelten. Sie sind falsch. Erinnert sich noch jemand an Genesis, Kapitel 5, glaube ich? Dort heißt es, Henoch wandelte mit Gott, und er war nicht mehr, denn Gott nahm ihn zu sich, wisst ihr, dass es ein Buch namens Henoch gibt? Würdet ihr nicht gern etwas über Henoch lesen? Das Buch Henoch. Im Neuen Testament, genauer gesagt in den neutestamentlichen Pseudepigraphen, findet sich ein Buch namens Thomas Evangelium. Wäre es nicht spannend, etwas über Thomas zu lesen? Erinnert ihr euch an den ungläubigen Thomas? Auch er hat ein Evangelium, das Thomas-Evangelium. Kommt das dem Wort Gottes nahe, oder wird es immer seltsamer? Erinnert sich eigentlich noch jemand daran? Das war vor etwa 4 Jahren, als Bibelkritiker und Atheisten vor Ostern immer so eine Art Osterüberraschung parat hatten. Nein, im Ernst, jedes Jahr zu Ostern versuchen sie, das Christentum zu diskreditieren. Diesmal war es das Judas-Evangelium. Kann sich noch jemand daran erinnern? Es erschien kurz vor Ostern. Also besorgte ich mir ein Exemplar und dachte, ich lese es einfach mal, um dagegen argumentieren zu können. Ehrlich gesagt war ich ziemlich enttäuscht. Schon nach dem ersten Absatz ist klar, dass das Judas-Evangelium ein gnostischer Text ist. Gnostischer Text, ich meine damit das 2. oder 3. Jahrhundert nach Christus. Das ist viel zu spät. Anders gesagt, es wurde lange nach Jesus geschrieben, es ist ein gnostischer Text. Ich war wirklich enttäuscht. Es war nicht mal eine Herausforderung. Man braucht doch wenigstens etwas, womit man argumentieren kann. Schon der Anfang macht deutlich, dass es ein gnostischer Text ist. Ich habe also alles gelesen, war aber einfach nur enttäuscht. Es ist eindeutig ein spätgnostischer Text. Sobald ich von einem gnostischen Text spreche, denke ich sofort an die Heilige Schrift, denn das ist ja etwa 100, 200 Jahre nach dem Neuen Testament, also passt es zeitlich einfach nicht. Hoffentlich bringen sie dieses Jahr einen besseren heraus. Das sind also die Pseudepigraphen. Übrigens, hat von euch schon mal jemand Geschichten über Jesus gelesen? Habt ihr euch jemals gefragt, wie Jesus zwischen seinem 1. und 16. Lebensjahr war? Nein, Moment. Bevor er 30 wurde? Einige dieser Pseudepigraphen erzählen von dem jungen Jesus, wie er draußen mit anderen Kindern kämpft. Er hebt Staub auf, formt daraus eine Taube und fliegt davon, so ungefähr, und die Taube fliegt davon. Das ist wirklich faszinierend. Die Pseudepigraphen versuchen, das frühe Leben Jesu anhand der neutestamentlichen Pseudepigraphen zu rekonstruieren. Akzeptiert irgendjemand die Pseudepigraphen als unfehlbar? Nein. Aber übrigens, Kritiker versuchen, sie zu benutzen, um Jesus zu diskreditieren, weil sie so abenteuerliche und verrückte Geschichten enthalten. Die sind aber ziemlich interessant. Ja, genau solche Geschichten werden verwendet. Aber nochmal, für Gläubige ist das der Kanon, das sind die Apokryphen, das ist im Großen und Ganzen richtig. Niemand betrachtet die Pseudepigraphen als heilige Schrift. F. Abschrift der Bibel durch Schreiber, Überlieferung des Textes über 3000 Jahre, 38, 52 bis 40, 36. Überlieferung, hier wird es knifflig. Achtung, das ist eine heikle Angelegenheit. Hat Gott fehlerhafte Methoden benutzt, um sein Wort zu bewahren? Hat er fehlerhafte Menschen benutzt, um sein Wort zu bewahren? Wie gelangte die Bibel von Moses, der angeblich um 1440 oder 1200 vor Christus schrieb? Es gibt eine große Debatte darüber, ob Moses um 1440 oder 1200 lebte, bis ins 21. Jahrhundert? Wie kam die Bibel zu uns? Die Schreiber mussten sie immer und immer wieder abschreiben. Aber was ist das Problem, wenn ein Buch immer und immer wieder ohne Rechtschreibprüfung von Hand abgeschrieben wird? Entstehen da Fehler? Könnten Sie von Hand abschreiben, oder kennen Sie jemanden, der ein 1000-seitiges Buch fehlerfrei abschreiben könnte? Hat Gott zu den Propheten gesprochen? Ja, wir haben also eine direkte Verbindung zu Gott. Waren die Schreiber normale Menschen, die abgeschrieben haben? Wann sind die Schriftrollen vom Totenmeer aufgetaucht? Gab es die Schriftrollen vom Totenmeer schon 2000 Jahre lang? Nein. Die gibt es erst seit 1948. Alle davor wussten also nichts davon. Wir kommen später noch einmal auf die Schriftrollen vom Totenmeer zurück. RI Samuel 13, 1 Textvariante Abschreiberfehler 40, 37 bis 46, 48. Ich möchte euch ein Problem mit Abschreibern in euren Bibeln zeigen. Wer hat eine King James Übersetzung? Kann jemand 1. Samuel 13,1 nachschlagen? Hat jemand eine ASV oder NASV? Kann jemand 1. Samuel 13,1 nachschlagen? Wer hat eine NIV? Und wer eine ESV oder NRSV? Ich hatte ja schon erwähnt, dass die ESV eine Art Kopie der RSV ist. 1. Samuel 13,1. Jetzt möchte ich, dass ihr eure Bibeln bei 1. Samuel 13,1 aufschlagt und nachseht, was darin steht. Das ist ein Schreibfehler. Heißt das jetzt, dass ihr mir zustimmen oder widersprechen könnt, oder ist das einfach Fakt? Es ist Fakt. Das sind die Originalhandschriften, die wir haben. Sie spiegeln sich in euren Bibeln wider, hört euch die verschiedenen Bibelübersetzungen an. Die New King James Version sagt übrigens im Grunde dasselbe wie die Old King James Version. In 1 Samuel 13,1 heißt es, Saul regierte ein Jahr und dann regierte er 2 Jahre über Israel, denken Sie mal darüber nach. Ergibt dieser Vers wirklich Sinn? Normalerweise würde man bei einer 2-jährigen Herrschaft sagen, er regierte 2 Jahre, schließt das auch ein Jahr Regierungszeit ein? Es wird davon ausgegangen, dass er nur ein Jahr regierte. Die King James Version sagt also, Saul regierte ein Jahr und dann regierte er 2 Jahre über Israel, kommt Ihnen das nicht etwas seltsam vor? Denken Sie mal darüber nach. Soll ich die NASV auswendig lernen? Das ist die NASV von 1977. Was steht da drin? Sie hat die neue, überarbeitete Version. Die ist aktueller. Ich schaue mir die ursprüngliche NASV, die ASV von 1901 und die NASV von 1977 nochmal an. In der ursprünglichen steht, Saul war 40 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 32 Jahre über Israel, so stand es in der ursprünglichen NASV-Bibel, nicht in der neuen, die haben das korrigiert. Aber in der von 1977 steht, Saul war 40 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 32 Jahre über Israel. Wie alt war Saul, als er starb? 72. Viele von Ihnen haben die NIV-Übersetzung. Schauen Sie sich die NIV an. Dort heißt es, Saul war 30 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 42 Jahre über Israel. Wie alt war Saul, als er starb? 72. Ist das ein Unterschied? In einer Übersetzung heißt es, er sei 40 Jahre alt gewesen und habe 32 Jahre regiert. In der NIV-Übersetzung desselben Verses heißt es aber, er sei 30 Jahre alt gewesen und habe 42 Jahre regiert. Die ESV und die RSV sagen, Saul war Jahre alt, als er König wurde, und er regierte, und 2 Jahre über Israel. Mal ehrlich, welche Übersetzung gibt den Text genauso wieder, wie er lautet? Was sagt der hebräische Text? Haben die ESV und die RSV recht? Die Zahl fehlt. Haben Sie in den Fußnoten Ihrer Übersetzungen eigentlich darauf hingewiesen, dass die Zahl fehlt? Ja. Benutzen Sie deshalb die Fußnoten Ihrer Bibel? Sind sie wichtig? Im Grunde steht in der Fußnote, die Zahlen fehlen. Nun die Frage, spielt das für Sie eine Rolle? Sie sagen vielleicht, ich glaube nicht, dass sie fehlt, spielt es denn eine Rolle, was Sie glauben? Ehrlich gesagt, spielt es keine Rolle, was Sie glauben, sie fehlt. Das ist die ungeschminkte Wahrheit. Sie ist weg. Es spielt keine Rolle, ob Sie, Ihre Mutter, Ihr Vater, Ihr Pastor, Ihr Missionar, was auch immer Sie glauben. Die Zahl fehlt. Die RSV stellt es so dar. Woher stammen die Zahlen 30 und 42 in der NIV? Tatsächlich haben Sie in der Apostelgeschichte nachgeschlagen, und Apostelgeschichte 13,21 gibt einen Hinweis. Sie haben die Zahl aus der Apostelgeschichte übernommen. Sie haben sich eine Zahl ausgedacht und sie eingefügt. Ja, der hebräische Text enthält also nicht die Zahl 40. In Apostelgeschichte Kapitel 13 finden sich einige der Zahlen, die uns weiterhelfen. Auch die Septuaginta hat die Zahlen ergänzt. Was ist da passiert? Es handelt sich um einen Schreibfehler. Textproblem in Markus 16, 46, 59 bis 49, 50. Übrigens, weisen Ihre modernen Bibeln auf Schreibfehler hin? Sind Sie ehrlich und weisen Sie auf solche Fehler hin? Schlagen Sie Markus 16 auf und schauen Sie, wie Ihre Bibel mit diesem Kapitel umgeht. Markus 16 stellt ein großes Schreibproblem dar, es ist sehr schwer zu lösen. Schauen Sie sich Markus Kapitel 16 an, das letzte Kapitel des Markus-Evangeliums. Was steht in Ihrer Bibel nach Vers 8? Was macht Ihre NIV-Übersetzung in Markus 16, 8 bis 9? Was steht dazwischen? Sie gingen hinaus und sagten niemandem etwas, weil sie sich fürchteten, was folgt in der NIV direkt danach? Ein Strich. Was steht dann? Steht in diesem Strich etwas oder nur der Strich selbst? Person spricht, ja, also, Markus 16, 9 bis 20, einige der besten uns vorliegenden Handschriften enthalten diese Verse nicht, und das wird durch den Strich verdeutlicht. Sind Sie eigentlich ehrlich zu Ihnen? Sie sagen dir nur, hey, sei vorsichtig damit, haben Sie es da reingeschrieben? Ja, aber Sie geben dir diese Warnung. Manche sagen, es habe Änderungen im Sprachgebrauch gegeben und es sei deshalb später hinzugefügt worden. Es gibt also eine große Debatte darüber. War es eigentlich richtig, dass die Bibel es reingeschrieben hat, aber diese Zeile dort eingefügt und einiges davon erklärt hat? Ja. Enthält die King James Übersetzung eine Zeile? Hatte die King James Übersetzung, als sie von frühen Zeugen sprach, bereits die frühen Zeugen, die uns heute bekannt sind? Die Antwort lautet, nein, die King James Übersetzung entstand 1611. Hatte man 1611 NCHR all diese Manuskripte oder auch nur einige davon? Nein, sie waren nicht vorhanden. Bedeutet das, dass die King James Übersetzung für immer fehlerhaft ist? Hat man 1611 sein Bestes gegeben? Wissen wir heute mehr als damals? Besitzen wir tausende von Manuskripten mehr als damals? Ja. Wissen wir heute eigentlich von Manuskripten auf der ganzen Welt? Die Übersetzer saßen 1611 in England und konnten nicht einfach jemanden in Budapest anschreiben und fragen, hey, gib mir dein Manuskript. Sie waren in England, es war 1611 und sie hatten keine andere Wahl. Das sollte man der King James Übersetzung nicht anlasten. T1 Johannes 5:7 Textproblem, Vergleiche KJV und NIV, NRSV 49, 51 bis 52, 18. Ein weiteres Problem der King James Bibel ist 1. Johannes 5,7, ein später hinzugefügter Vers. Alle modernen Übersetzungen lassen ihn weg. Kennen Sie eigentlich 1. Johannes 5,7? Lassen Sie mich Ihnen etwas über die Urkirche erzählen. Gab es in den ersten 2 bis 3 Jahrhunderten Ihres Bestehens Streitigkeiten über die Trinitätslehre? Brauchten Sie Zeit, um diese Lehre zu etablieren? Ja, Sie diskutierten hin und her. Zitierten die Kirchenväter dabei Bibelstellen, um ihre Argumente zu untermauern? Ja, das taten sie. Es gibt Aufzeichnungen dieser Auseinandersetzungen. Argumentierten sie mit Hilfe der Heiligen Schrift? Genau das erwartet man von Kirchenvätern im 2., 3. oder 4. Jahrhundert nach Christus. Hier ist, was die King James Bibel in 1. Johannes 5,7 sagt. Denken Sie einmal über die Trinitätslehre nach, denn drei sind es, die im Himmel Zeugnis ablegen, der Vater, das Wort, wer ist das Wort? Jesus, der Logos und der Heilige Geist. Diese drei sind eins, welche Lehre vermittelt dieser Vers ganz klar? Der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Diese drei sind eins, ist das die klarste Darstellung der Trinität in der ganzen Bibel? Es gibt keinen Vers, der dem auch nur annähernd nahe kommt. Wussten Sie, dass dieser Vers von den frühen Kirchenvätern nie zitiert wurde? In ihren Debatten über die Trinität erwähnten sie ihn nie. Sagt Ihnen das etwas? Dieser Vers existierte nicht. Tatsächlich taucht er erst im 16. Jahrhundert nach Christus auf. Ist das etwas spät? Die meisten glauben, dass ein gewisser Erasmus der Schlingel ihn erfunden hat. Erasmus der Schlingel schrieb das, so glauben manche, aus einer Wette heraus in die Bibel. Jemand wettete mit ihm, er könne es nicht, also übersetzte er es aus dem Lateinischen zurück ins Griechische. Und was geschah dann? Die King James Bibel verwendete den griechischen Text von Erasmus, aber da Erasmus diesen Vers hinzugefügt hatte, wurde er in die KJV-Übersetzungen aufgenommen. Es gibt also keine Anmerkung dazu, sondern nur diesen Vers. Sie werden feststellen, dass alle modernen Übersetzungen ihn weglassen, da er erst ab dem 16. Jahrhundert belegt ist. Kennen Sie frühe Handschriften? Finden wir ihn in den Papyrus-Handschriften? Nein. Und allgemeine Diskussion über die Genauigkeit des Bibeltextes 52, 19, 57, 00. Ich muss das an dieser Stelle loswerden. Ich mache mir Sorgen, dieses Thema nochmal anzusprechen. Noch in der letzten Stunde meinte einer der Studenten, das ist doch so, als ob man plötzlich sagt, mein Gott, da sind ja so viele Fehler drin, die ganze Bibel geht in Flammen auf, wer weiß? Adam und Eva, vielleicht haben sie gar nicht gelebt. Ich meine, vielleicht war Kain und Abel ja nur ein Schreibfehler. Das ganze Ding geht in Flammen auf. Versteht ihr das jetzt? Die Bibel zum Beispiel. Nehmen wir das Neue Testament. Wir haben 5000 Handschriften des Neuen Testaments. Können wir diese 5000 vergleichen? Haben wir die Mittel und Methoden dafür? Da gibt es einen Mann in Princeton, der sich seit 67 Jahren ausschließlich mit diesen Handschriften und ihren Unterschieden beschäftigt. Sein Name ist Bruce Metzger. Dieser Mann ist unglaublich. Er hat Handschriften aus aller Welt untersucht und zusammengetragen. 5000 Handschriften. Wir kennen sie, sie sind kodifiziert und so weiter. Sagt mal, habt ihr schon mal von einem Mann namens Platon gehört? Ich habe seinen Nachnamen vergessen. Platon hat damals auch geschrieben. Wie viele Handschriften von ihm haben wir? Wir haben 5000 vom Neuen Testament, wie viele von Platon habt ihr? Wahrscheinlich so 7 bis 13. Ach, und was ist mit Aristoteles? Hat schon mal jemand den aristotelischen Text gesehen? Okay, ist es ungefähr so dick? Aristoteles, er hat Logik, Rhetorik, Ethik und so weiter behandelt. Wissen Sie, es ist wirklich wichtige Philosophie, die nikomachische Ethik. Ich habe sie selbst erst vor kurzem durchgearbeitet. Es ist ein wunderbarer Text, Aristoteles war ein bemerkenswerter Mann. Wissen Sie, wie viele Handschriften wir von Aristoteles haben? 120 oder weniger. Wie viele haben wir im Neuen Testament? 5000, wie viele haben wir von Aristoteles? 120 oder weniger. Sehen Sie den Vergleich? Ist das Neue Testament besser belegt als jedes andere Buch auf diesem Planeten? Es gibt keinen vergleichbaren zweiten Platz. Ist Ihnen bewusst, dass wir nicht nur frühe Handschriften haben, die den Übersetzern der King James Version von 1611 nicht bekannt waren? Wir haben jetzt auch Papyrus. Wir haben einen Papyrus namens P52, Papyrus 52. Er enthält einen Teil des Johannesevangeliums und raten Sie mal, aus welchem Jahr dieser Papyrus stammt? Zunächst einmal, wann starb der Apostel Johannes? Lebte er bis ins 90. Jahrhundert nach Christus? Wir besitzen ein Fragment des Johannesevangeliums, das nur 30 Jahre nach Johannes Lebzeit entstand. Nur 30 Jahre nach seiner Lebenszeit. Wir haben ein Papyrusfragment. Das ist wirklich unglaublich. Welches andere Buch enthält solche Dokumente aus der Zeit vor 2000 oder 3000 Jahren? Nein, das ist einzigartig. Da ist dieser Typ namens Dan Wallace, mit dem ich zusammen am Grace College unterrichtet habe. Wallace ist ein richtiger Grieche. Ihr kennt ja diese Technikfreaks. Er ist eben ein Grieche. Er hat dichtes, schwarzes Haar und lässt sich jetzt einen richtigen Bart wachsen. So einen richtig langen, dichten Bart, und er sieht aus wie ein echter Grieche. Er trägt sogar griechische schwarze Gewänder. Wisst ihr, was er da treibt? Dan Wallace hat herausgefunden, dass es in Istanbul, wo früher Konstantinopel war, eine Handschrift gibt. Er gibt sich als Grieche aus. Geht er dorthin, um diese Handschrift zu finden? Er weiß, dass sie da ist. Weiß der Rest der Welt von dieser Handschrift? Nein, niemand hat sie je gesehen. Er versucht, sie ihnen abzunehmen. Also gibt er sich alle Mühe, sich als Grieche zu verkleiden und in dieses Kloster zu passen. Er will diese Handschrift unbedingt haben. Das ist die Wahrheit. Man müsste den Kerl kennen. Hoffentlich hat er keine Waffe dabei. Ich schwöre, er macht bestimmt Fotos davon oder so, aber er gibt nicht auf. Er hat sich das ja schon lange überlegt und hart dafür gearbeitet. Ich glaube, er war sogar schon drüben und hat mit ihnen gesprochen. Er versucht, sich mit ihnen anzufreunden. Übrigens, warum muss er das tun? Weil das Manuskript Sinaiticus wo gefunden wurde? Sinaiticus wurde auf dem Berg Sinai im Katharinenkloster gefunden. Wisst ihr, was der Typ im 19. Jahrhundert gemacht hat? Er ist losgezogen und hat die Manuskripte von den Mönchen gestohlen. Sind die Mönche deswegen heute noch sauer? Ihr lacht, ich meine es ernst. Ich war im Katharinenkloster. Sie erinnern sich noch immer daran, dass das Manuskript gestohlen wurde. Und übrigens, bin ich froh darüber? Ja, tatsächlich, denn es lag in diesem Kloster. Wisst ihr, was sie mit einigen dieser Manuskripte gemacht haben? Die Mönche haben die Seiten der Manuskripte verbrannt, um sich zu wärmen. Ist das ein Problem? Wisst ihr, dass diese Manuskripte zu den besten der Welt gehören? Sie haben die Manuskripte verbrannt, um sich zu wärmen. Ich bin froh, dass der Typ sie gestohlen hat. Okay, tut mir leid. V. Warum hat Gott sein Wort unvollkommen bewahrt? Ein Vorschlag 57, 01 bis 59, 23. Wir haben all diese Manuskripte. Wie korrigiert man all die Unterschiede darin? Können Sie das überhaupt? Sie können ja kein Griechisch und Hebräisch, also geht das nicht. Übernimmt das nicht jemand anderes, ein Experte wie Bruce Metzger, der die Manuskripte bewertet? Normalerweise wird ein griechischer oder hebräischer Text zusammengestellt, veröffentlicht und dann von Leuten wie mir gelesen. Stehen in den Fußnoten die verschiedenen Lesarten? Ja, genau, das ist sehr praktisch. In den Fußnoten findet man alle verschiedenen Lesarten der Manuskripte. Wie können wir all das erklären, und warum hat Gott die Bibel nicht perfekt bewahrt? Die Antwort ist, wir wissen nicht, warum Gott so handelt. Ich werde mir jetzt etwas ausdenken. Dazu gehe ich jetzt mal hierher, denn das ist meine eigene Erklärung. Viele andere haben das auch schon vorgeschlagen, und viele vertreten diese Ansicht. Warum hat Gott sein Wort nicht perfekt bewahrt? Hätte er es überhaupt perfekt bewahren können? Gibt es überhaupt ein perfektes Manuskript? Wir wissen es nicht, denn wir haben nur Manuskripte, die 100 Jahre später entstanden sind, und wir müssen jedes Manuskript einzeln vergleichen. Selbst wenn wir die perfekte Erklärung hätten, wüssten wir es nicht. Enthalten die Manuskripte Fehler? Ja, durchaus. Wissen Sie, dass einige Schreiber am Rand schreiben, es ist so kalt hier, dass meine Tinte gefriert, ich frage mich, kann man bei so einer Kälte gut schreiben? Nein. Diese Schreiber hatten also wirklich schwierige Bedingungen. Ich mache ihnen keinen Vorwurf. Sie haben ihr Bestes gegeben. Sie hatten weder Rechtschreibprüfung noch Word oder ähnliche Hilfsmittel. Warum hat Gott es nicht bewahrt? Die Vermutung ist, wenn Gott sein vollkommenes Wort, wie die 10 Gebote, bewahrt und in einer Kiste zurückgelassen hätte, was würden die Menschen mit der Kiste machen? Sie würden die Reliquie anbeten. Stellen Menschen Reliquien aus solchen Dingen her? Sie würden die Reliquie anbeten anstatt des Gottes, der die 10 Gebote gegeben hat. Deshalb glaube ich, dass er sein Wort absichtlich verloren gehen ließ. Er wollte, dass ihr ihn anbetet, anstatt irgendeinen Text. Deshalb ist der Text verloren gegangen und wir haben keine Reliquie, sondern tausende von Manuskripten. W-Bewertung von Schreibfehlern 59, 24 bis 60, 38. Sprechen wir über Schreibfehler. Kennen wir die Arten von Fehlern, die Schreiber machen? Ja, durchaus. Hier ist ein Beispiel, Genesis Kapitel 10, Vers 4. Was ist der Unterschied zwischen dem Buchstaben D und dem Buchstaben R? Können Sie den Unterschied erkennen? Welcher ist es? Sieht jemand die kleine Erhebung am Ende? Das ist ein Tiddle. Erinnert sich jemand an J und Tiddle? Das ist ein Tiddle. Dies ist ein D. Dies ist ein R. Glauben Sie, dass die Schreiber jemals D und R verwechselt haben? Sehen Sie, wie ähnlich sie sich sind? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Der Name dieses Mannes ist Dodanin, falls Sie sich alle Namen aus Genesis 10 gemerkt haben. Der Name dieses Mannes ist Dodanin. Wenn Sie in manchen Bibeln nachsehen, finden Sie dort nicht Dodanin, sondern Rodanin. Sehen Sie, dass das R und das D verwechselt wurden? Hieß er also Dodo oder Rodo? Das Problem ist, dass die Buchstaben sich so ähnlich sehen, dass solche Verwechslungen gelegentlich vorkommen. Daher werden D und R verwechselt. Wir wissen nun, dass dies ein Problem ist. Können wir es korrigieren? Ja, das können wir. Beim Vergleich von Manuskripten ist das zu erwarten. X-mündliche Überlieferung und handschriftliche Überlieferung 60, 39 bis 62, 53. Hier ist noch ein Beispiel. Ich zeige es Ihnen mal auf Englisch. Manchmal wurden Manuskripte mündlich vorgetragen. Was ist der Vorteil einer mündlichen Überlieferung? Ich würde hier oben stehen und vorlesen, im Anfang war das Wort oder im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Schreiben Sie das bitte auf. Was ist der Vorteil? Aus einem einzigen Manuskript in dieser Klasse könnte ich 100 Stück erstellen. Sehen Sie den Vorteil der mündlichen Überlieferung? Aber wo liegt das Problem? Hier ist das Problem, schreiben Sie mir das Wort there auf. Was ist das Problem? There und there klingen alle gleich. Nehmen wir Psalm 100 als Beispiel. In der King James Übersetzung heißt es, jauchzt dem Herrn zu. Kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns geschaffen, und wir, Lo, Anaknu, gehören ihm, kann sich jemand daran erinnern, das gehört zu haben? Das ist die King James Übersetzung. In der NIV und den meisten modernen Übersetzungen findet man hingegen, jauchzt dem Herrn zu. Kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns geschaffen, und wir, Lo Anaknu, gehören ihm, das ist etwas ganz anderes als nicht wir selbst und wir gehören ihm. Wisst ihr, wie man das ausspricht, und nicht wir selbst, Lo Anaknu? Wisst ihr, wie man und wir gehören ihm ausspricht? Lo Anaknu. Was ist der klangliche Unterschied zwischen Lo Anaknu und Lo Anaknu? Kannst du mir sagen, welches ist? Das geht nicht. Sie werden gleich ausgesprochen. Es heißt Lo Anaknu. Man kann es aber auch als nicht wir selbst verstehen, so übersetzt es die King James Bibel. Und wir gehören ihm ist die gängigste Übersetzung in modernen Übersetzungen, da wir die Poesie heute besser verstehen. Y-Metathese 62, 54 bis 63, 28. Metathese, haben Sie schon mal there getippt? Sind Ihre Finger an IE gewöhnt? Was ist der Vorteil von MS Word? MS Word vertauscht die Buchstaben. Ist Ihnen das schon mal passiert? Es vertauscht die Buchstaben, und das ist praktisch. Deshalb empfehle ich Microsoft Word. Das Vertauschen von Buchstaben nennt man Metathese. Wenn Sie das jemals in einem Manuskript gelesen haben, wissen Sie, was gemeint ist. Es verwirrt niemanden. Z-Spaltung und Fusion 63, 29 bis 64, 02. Hier ist ein Beispiel. In den frühen griechischen Manuskripten wurde alles in Großbuchstaben ohne Leerzeichen zwischen den Wörtern geschrieben. Gefällt euch das mit den Leerzeichen? Sagt mir, was das bedeutet. Ihr lest Englisch. Leute versuchen, Christus Novere zu lesen. Ja, ihr seid Heiden. Das hier ist wunderschön, das ist liturgisch, Christus ist jetzt hier, die Schüler lesen, Christus ist nirgends. Seht ihr, wo das Problem liegt, wenn keine Leerzeichen zwischen den Wörtern sind? Aa. Homeotheliotone, gleiche Enden, 64, 03 bis 65, 08. Hier ist noch ein Beispiel. Es heißt Homeotheleuton. Ich mag es einfach, weil es ein cooles Wort ist. Homo bedeutet was? Gleich. Homoerotheleuton bedeutet gleiche Endung. Ihr kennt das sicher alle, das Problem mit der gleichen Endung. Ist es euch schon mal passiert, dass ihr beim Lesen einer Seite auf ein Wort stoßt, das drei Zeilen weiter unten wiederholt wird? Euer Blick wandert dann über die Seite, weil ihr erst auf das Wort stoßt und dann wieder nach unten springt. Denken wir mal an Jesu Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Der Mann war verprügelt. Ein Priester kommt zu ihm und er geht vorüber. Dann kommt ein Levit zu dem armen, verprügelten Mann und er geht vorüber. Wo liegt das Problem? Geht vorüber und geht vorüber wird wiederholt. Was macht der Schreiber in manchen Handschriften? Springt sein Blick über die Seite? Er übersieht einen der beiden, weil sein Blick über die Seite springt. Haben Sie das schon mal so gelesen und sind dann die Seite runtergesprungen? Das nennt man Homoerotheleuton gleiches Ende, man springt einfach die Seite runter und überspringt dabei einen Teil des Textes. Ab. Dithographie und Hapiographie 65, 09, 65, 45. Hier ist noch eine andere Art, einen Fehler zu machen, Dithographie. Dithographie bedeutet, kennst du das? Man tippt etwas zweimal, obwohl es nur einmal geschrieben werden sollte. Dann merkt man, dass man es zweimal gemacht hat. Und dann ärgert man sich total über sich selbst, oh nein, ich kann nicht glauben, dass ich das gerade getippt habe, also löscht man es. Genau das ist Dithographie. Es bedeutet, dass etwas zweimal geschrieben wurde, obwohl es nur einmal geschrieben werden sollte. Haplographie bedeutet, dass etwas zweimal geschrieben wurde, aber nur einmal. Dithographie und Haplographie sind also Gegensätze. Dithographie bedeutet, dass etwas zweimal geschrieben wurde, obwohl es nur einmal geschrieben werden sollte. Haplographie bedeutet, dass etwas einmal geschrieben wurde, obwohl es zweimal geschrieben werden sollte. Du kennst diese Art von Fehlern bestimmt. AC. Harmonisierung der Korruptionen 65, 46, 67, 18. Hier ist noch ein Beispiel, die Harmonisierung von Verderbnis. Das stammt aus dem Buch Hiob, Kapitel 3. Dort heißt es, was geschieht mit Hiob? Hiob wird schwer misshandelt. Während Hiob also schwer misshandelt wird, erscheint seine Frau in Kapitel 3. Ihre Kinder sind tot, alles ist zerstört. Sie kommt zu ihrem leidenden Mann. Ich zitiere Ihnen nun wörtlich den hebräischen Text. Was ist daran falsch? Im Hebräischen heißt es wörtlich, Hiobs Frau kommt und sagt, Hiob hat ganz viele Geschwüre, Hiob, preise Gott und stirb, das ist direkt aus dem Hebräischen zitiert, Baruch bedeutet preisen, preise Gott und stirb. Wenn man das von Hiobs Frau liest, ist dann wirklich klar, was sie gesagt hat. Hat sie gesagt, preise Gott und stirb? Ja, sie war eine sehr fromme Frau. Nein. Was sagt sie, als sie zu Hiob kommt und all dieses Leid miterlebt? Verfluche Gott und stirb, was war eines der Probleme? Wollten die Schreiber etwa nicht verfluche Gott schreiben? Nein, das schrieben sie ungern. Stattdessen schrieben sie preist Gott. Übrigens weiß jeder, der diesen Text liest, dass es eigentlich verfluche Gott und stirb heißen sollte? Ich wiederhole, weiß jeder, der diesen Text liest, dass es eigentlich verfluche Gott und stirb heißen sollte? Jeder, der ihn liest, weiß das. Was also passiert, ist, dass die Leser es umdrehen. Die Schreiber schrieben das nicht gern, also schrieben sie stattdessen preist Gott und stirb. Das nennt man Harmonisierung von Verfälschungen. Sie schrieben nicht gern verfluche Gott und stirb, also harmonisierten sie es zu etwas, womit sie sich wohler fühlten. AD. Konflation 67, 19 bis 68, 15. Nun zum Thema Vermischung. Vermischung ist ein interessantes Thema. Einige Manuskripte, ich glaube, das stammt aus der Offenbarung oder der Apostelgeschichte, besagen, es gibt 50 Manuskripte, die dreimal Kirche Gottes und dann 50 weitere Kirche des Herrn lauten. Angenommen, Sie sind ein späterer Schreiber und haben 50 Manuskripte mit Kirche Gottes und 50 mit Kirche des Herrn. Welches würden Sie kopieren? Was würden Sie tun? Was würden Sie tun, wenn Sie ein Manuskript mit Kirche des Herrn und eines mit Kirche Gottes hätten? Sie kombinieren beides und schreiben Kirche des Herrn Gottes. Spätere Manuskripte enthalten also diese Bezeichnung Kirche des Herrn Gottes. Das Problem bei der Vermischung ist, dass der Text aufgrund dieser Vermischungstendenz tendenziell länger wird. AE Grundsätze der Gewichtung der Manuskriptbelege. Ältere und kleinere werden bevorzugt 68, 16 bis 68, 56. Hier sind einige Grundsätze für die Entscheidung, welche Manuskriptlesungen in die Bibel aufgenommen werden sollen. Ältere Manuskripte, wenn Sie ein Manuskript aus dem 16. Jahrhundert und eines aus dem 3. Jahrhundert haben, welchem messen Sie mehr Gewicht bei? Dem aus dem 3. Jahrhundert. Warum? Weil es älter ist. Je älter das Manuskript, desto höher sein Ansehen, je älter das Manuskript, desto besser. Die kürzere Lesart wird bevorzugt. Warum? Es gibt zwei Manuskriptfassungen, warum wird die kürzere bevorzugt? Hat sich der Text im Laufe der Zeit verlängert? Dann ist die kürzere wahrscheinlich die ältere und bessere. Daher ist die kürzere Lesart vorzuziehen. Kirche des Herrn oder Kirche Gottes, aber nicht Kirche des Herrn Gottes. AF. Geografisch weit verstreut 68, 57 bis 69, 51. Nehmen wir an, wir haben 100 Manuskripte aus Wenham in Massachusetts. Demgegenüber stehen 5 Manuskripte, die mit dem Wenham-Manuskript nicht übereinstimmen. Eines dieser Manuskripte stammt aus Washington, D.C., eines aus Philadelphia, eines aus Boston, wir betrachten hier nicht New York City, eines aus Los Angeles und eines aus Miami. Wir haben also nur 5, aber die Lesart ist in Washington, Philadelphia, Boston, Los Angeles und Miami identisch, während die 100 Manuskripte aus Wenham eine andere Lesart aufweisen. Welche Lesart würden Sie akzeptieren? Die 5 oder die 100? Die 5, warum? Weil sie über einen weiten Raum verstreut sind. Wären die Manuskripte aus Wenham alle voneinander abgeschrieben? Hätten sie alle dieselben Fehler? Je größer die geografische Streuung, desto wertvoller die jeweilige Lesart. AG. Manuskriptfamilien 69, 52 bis 70, 31. Nun wollen wir uns mit der Anzahl und Art der Manuskripte befassen. Was ist eine Manuskriptfamilie? Eine Manuskriptfamilie besteht aus einem Stammbuch, von dem Kopien angefertigt werden. Diese Kopien werden als Kinder bezeichnet. Man hat also das Stammbuch, das Kind, das wiederum kopiert wird, und alle Kopien lassen sich auf dasselbe Stammbuch zurückführen. Nehmen wir an, eines wird 5-mal kopiert. Alle Kopien gehen auf dasselbe Stammbuch zurück. Sind manche Manuskriptfamilien wertvoller als andere? Man kann diese Manuskriptfamilien bewerten. Es gibt die westliche Familie, die alexandrinische Familie, und man kann die Manuskripte gewichten und versuchen, die beste Manuskriptfamilie auszuwählen. A. Schriftgelehrte des Neuen und Alten Testaments 70, 32 bis 72, 07. Lassen Sie mich noch einen Punkt zum Neuen Testament ansprechen. Ich möchte Ihnen das Neue Testament und das Alte Testament gegenüberstellen. Waren die Schreiber des Neuen Testaments, die es abgeschrieben haben, gute Schreiber? Waren die frühen Christen gebildet oder ungebildet? Die frühen Christen waren ungebildet. Waren die frühen Christen reich oder arm? Meistens arm. Lebten die frühen Christen in ihren klimatisierten Häusern oder waren sie auf der Flucht vor Verfolgung? Sie waren auf der Flucht vor Verfolgung. Ist man als armer und ungebildeter Flüchtling ein guter Schreiber? Nein. Sind die frühen christlichen Handschriften deshalb so schwer verständlich, weil es keine professionellen Schreiber waren? Hatten die frühen Christen eine Ausbildung zum professionellen Schreiber absolviert? Nicht wirklich, erst später. Nun erzähl mir etwas über das jüdische Volk. Waren die Juden gute oder schlechte Schreiber? Gute. Professionelle, widmeten sie ihr ganzes Leben dem Abschreiben der Heiligen Schrift? Unsere besten hebräischen Handschriften stammen aus der Zeit um 1000 bis 800 nach Christus, sie werden masoretische Texte, MT, genannt. Bei diesen masoretischen Texten hieß es manchmal, diese Seite muss 25 S enthalten und sie zählten 25 S auf der Seite ab. Fehlte eines der S, wurde die Handschrift vernichtet. Frage, waren diese Leute sehr sorgfältig? Die jüdischen Handschriften waren sehr genau. Wo liegt also das Problem? Unsere besten jüdischen masoretischen Handschriften stammen aus der Zeit von 800 bis 1000 nach Christus. Wo liegt das Problem? Ist 1000 N. Christus zu spät, wenn Moses 1400 vor Christus lebte? Ja. Egei. Schriftrollen vom Totenmeer 72, 08, 73, 38. Dann, ganz plötzlich, 1948, war ein arabischer Junge am Totenmeer spazieren und warf einen Stein in eine Höhle. Statt eines dumpfen Geräusches hörte er ein Klirren und sagte, da ist etwas drin, er ging hinein und fand einen großen, alten Kanister. Er öffnete ihn, und darin war jede Menge Papier. Er sagte, wow, was ist das denn? Damit kann man die ganze Nacht Feuer machen, er zog es heraus, und ich glaube, sie hatten das erste Exemplar für $50 verkauft. Wie viel ist es heute wert? Millionen. Weißt du eigentlich, was mit den Schriftrollen vom Totenmeer passiert ist? Einige der Männer, die sie nach Bethlehem brachten, wollten mehr Geld damit verdienen. Weißt du, was sie taten? Sie zerrissen die Schriftrollen, um 10 Stücke statt einem verkaufen zu können. Du sagst, das hätten sie nicht getan? Doch, haben sie. Aber wie dem auch sei, wir haben diese Schriftrollen vom Totenmeer 1948 bekommen. Was bringt uns das? Warum sprichst du so respektvoll über den Namen von Mordi Erbeck, einem guten Freund von mir, der an den Schriftrollen vom Totenmeer gearbeitet und sie gesprengt hat? Ich glaube, es war Höhle 13 oder 11, er hat sie tatsächlich mit einem Mac-Computer gesprengt. Warum habe ich so viel Respekt vor Mordi? Die Schriftrollen vom Totenmeer sind unsere besten hebräischen Manuskripte. Die Schriftrollen vom Totenmeer haben uns 1948 um 1000 Jahre zurück in die Zeit vor Christus geführt. Das ist ein Zeitsprung von 1000 Jahren. Können wir jetzt überprüfen, wie gut diese späten masoretischen Textmanuskripte sind? Ja, wir haben jetzt einen Zeitsprung von 1000 Jahren. Rate mal, was Sie gefunden haben. Sind die hebräischen Texte korrekt? Die hebräischen Texte sind korrekt. Die Schriftrollen vom Totenmeer bestätigen dies im Allgemeinen. AJ. Gabi Bakai und Number 6, 73, 39, 76, 19. Übrigens, ich möchte Ihnen eine Geschichte über einen Mann namens Gabi Bakai erzählen. Ich habe in den 1970er Jahren, nach dem Bürgerkrieg, bei ihm studiert. Gabi Bakai hat sein ganzes Leben lang, also seit etwa 40 oder 50 Jahren, die Gräber in Jerusalem erforscht. Er kann jedes Grab in Jerusalem betreten und kennt es wie seine Westentasche. Er ist ein wirklich kluger Kopf. Er geht zur Grabwand, legt seine Hand darauf und sagt, diese Meißelmarkierung stammt aus dem Jahr 300 vor Christus, dieser Mann ist einfach genial. Er ist der Beste der Welt. Er hat sein ganzes Leben diesem Beruf gewidmet. Was ist eigentlich das Problem mit Gräbern? Normalerweise werden die Toten mit all ihren Reichtümern bestattet. Was passiert dann mit einem Grab? Grabräuber kommen und reißen alles heraus, sodass nur noch ein paar Gerstenkörner und Bruchstücke übrig bleiben. Kann man daraus eine Radiokohlenstoffdatierung machen? Oft bleiben einem aber nur noch winzige Überreste. Und siehe da, in den 1980er Jahren wurde für den Bau eines neuen Hotels gegraben. Der Bagger kam zum Einsatz und plötzlich stießen die Arbeiter auf etwas. Heiliger Strohsack, das ist ein Grab, riefen sie. Man hat ein Grab in Jerusalem, wen ruft man da an? Gabi Bakai. Gabi, komm sofort her, wir haben ein Grab entdeckt, was passiert war, es gab ein Erdbeben, und das Dach des Grabes stürzte ein. Frage, ist das gut? Ja, alles ist noch an Ort und Stelle. Sie öffneten dieses Grab, das aus dem Jahr 700 vor Christus stammt. Es ist aus der Zeit Hiskias, des Königs von Juda. Das Grabdach war eingestürzt, und man kann an den Knochen erkennen, dass sich darin eine Frau befand. Sie trug ein kleines Amulett aus Silber um den Hals. Es dauerte 3 Jahre, dieses silberne Amulett aus dem Jahr 700 vor Christus herzustellen. Es enthielt eine Inschrift, und das ist ein guter Abschluss für diese Stunde: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr sei dir gnädig und lasse sein Angesicht über dir leuchten und gebe dir Frieden. Haben Sie das schon einmal gehört? Hat Ihr Pastor jemals gesagt: Der Herr segne dich und behüte dich und lasse sein Angesicht über dir leuchten? Dies ist der priesterliche Segen aus Numeri 6, 24 FF. Gabi Bakai hat das älteste jemals gefundene Stück heiliger Schrift entdeckt. Aus dem Jahr 600 bis 700 vor Christus steht darin dasselbe wie in ihrer Bibel? Ja, genau dasselbe. Deshalb können wir der heiligen Schrift vertrauen. Bis nächste Woche. Dies ist die 3. Vorlesung von Ted Hildebrandt über die Geschichte, Literatur und Theologie des Alten Testaments. In dieser Vorlesung ging es um die Überlieferung der Bibel von Gott an uns. Transkribiert von Lauren Arzbecker. Rohfassung bearbeitet von Ted Hildebrandt 2.